Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, da sind wir wieder. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Bei mir ist gerade so Weltuntergangsstimmung. Ich hoffe, dass mein Internet mitmacht. Ich habe gerade richtig Sorge, dass gleich so mein WLAN-Router, der draußen befestigt ist, voll von der Terrasse fliegt
geweht
und
wird.
Ich hier rausfliege.
Okay. Ja. Echt, ist bei euch Gewitter, oder wie?
Ja, hier in Innsbruck war eben schon, also ich habe eben schon vom Balkon aus gesehen, dass unten in Innsbruck voll Gewitter ist und dann habe ich schnell die Auflagen reingeräumt. Mhm. Aber jetzt ging es echt schnell. Es ist richtig krasser Regen gerade.
Und geil. Ich mag das ja richtig gerne. Also wenn man drin ist natürlich. Und wenn es dann so prasselt und ich mag das total. Ich finde das total gemütlich und schön.
Ja, ist es auch. Ich finde nur schade, dass jetzt dann kältere Tage kommen, weil damit kommt, glaube ich, die Kaltfront. Heute war es nochmal echt schön. Mhm. Aber es stimmt schon. So ein Sommerregen hat auch was. Wie geht's denn dir und wie ist die Lage in München?
Ja, also im Grunde geht's mir sehr, sehr gut. Die Lage hier in München ist auch gut. Du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich jetzt allmählich mit dem Kopf immer mehr in Sachen packen und Visum checken und zum 400. Mal meinen Reisepass auf und zu klappen, um zu gucken, ob er noch gültig ist und solche Dinge jetzt gerade mache. Ich muss sagen, ich habe noch nicht angefangen zu packen.
Okay.
Obwohl ich in 2 Tagen losfliege, das ist für meine Verhältnisse sehr, sehr spät, aber ich habe mir irgendwie gedacht, ich habe keine Lust, dass jetzt ewig diese Tasche hier rumliegt und ich 1000 Mal ein- und auspacke, deswegen das mal ja alles schön entspannt morgen.
Voll die Veränderung.
Ja,
ganz
irre,
neue Kimi.
Ja, also Wahnsinn. Vielleicht fahre ich dann auch nicht 10 Stunden vorher zum Flughafen vor meinem Flug, sondern vielleicht nur 3. Mal schauen.
Aber plan Zeit ein. Ich glaube, dadurch, dass ja die Bahnen nicht fahren und so, ich würd eher ein bisschen zu früh losfahren. Aber ich meine, wenn die Folge rauskommt, bist du ja schon auf dem Weg. Bis dahin, es liegt schon alles hinter dir.
Ja, hoffentlich ist dann alles schon soweit so gut. Aber ja, du hast recht, also man darf es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ja, also ich bin ein bisschen am Nervöseln, muss ich sagen. So ein bisschen zwischen ich möchte nicht weg und ich freue mich, wie das halt so ist, wenn was Großes ansteht und was Aufregendes ansteht. Aber ja, das wird bestimmt richtig cool. Ja, so geht's mir gerade. Also alles in Ordnung.
Und dann würde mich interessieren, Thema Pacing. Weißt du schon, wann ihr dann so besprecht, wie ihr es mit dem Pacing macht, wie das alles so ausschaut, was da der Ablauf ist? Das würde mich schon interessieren. Ich meine, das ist so ganz unbekanntes Gebiet und das wollen wir doch alle wissen.
Naja, also es kommt ja wirklich erstmal diese Woche bei der Dani, dann kommt Broken Arrow und dann kommt Western States. Deswegen ist es gerade noch so ein bisschen, sage ich mal, das ist nicht unwichtig, aber es ist zumindest jetzt gerade mal auf der Liste Punkt 3. Und ich sehe die Henna auch wirklich erst in der 3. Woche meines Aufenthalts. Deswegen denke ich tatsächlich, dass wir uns dann da erst, keine Ahnung, in der Rennwoche von ihr zusammensetzen werden, auch mit dem anderen Pacer, den kenne ich nämlich nicht, um einfach gemeinsam dann eine Strategie zum Machen zu besprechen. Und ich habe ja aber auch schon 3-4 Mal geschrieben, Dude, das müssen wir unbedingt machen. Ich habe keine Lust, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, andere Vorstellungen von haben. Ich will genau hören, was du brauchst, was du willst, was ich machen soll. Aber ja, ich denke, das werden wir erst so ein paar Tage vor ihrem Start machen. Und wir haben auch eine super schöne Unterkunft dann und genau, deswegen, da bin ich jetzt ehrlich gesagt mit dem Kopf noch ein bisschen weiter weg, muss ich zugeben.
Ja. Aber spannend. Dann darfst du das Mikro auf keinen Fall vergessen.
Ja, das stimmt natürlich.
Und du musst hoffen, dass auch die Dani gutes WLAN hat.
Ja, das
Teamkollegin, bei der du zuerst bist.
Aber man muss ja sagen, die Dani ist ja auch Podcasterin, deswegen würde ich mal hoffen und meinen, dass zumindest die WLAN-Situation ganz okay ist. Schauen wir mal, wir müssen uns dann nur, was ein bisschen herausfordernd sein wird, das Thema Zeitverschiebung. Das wird dann noch dazukommen in unsere Schedules. Aber das kriegen wir.
Aber das hatten wir auch schon. Ich meine, ich
war
auch schon zweimal in Amerika, wenn wir aufgenommen haben. Das kriegen wir schon hin.
Wir kriegen es einfach immer hin wieder. Wir sind einfach absolute Profis. Wie geht's denn dir? Was gibt's Neues daheim? Wie waren deine? Ich habe gesehen, du hattest ein großes Uphill-Training, sag ich mal. Wie sind die Beine? Was macht der Kopf? Wie ist die Lage?
Ja, eigentlich gar nicht mal. Das war nur, weil ich es gefilmt habe, dachte jeder irgendwie, so. Ist das ein Training gewesen. Aber ich habe einfach nur gedacht, es ist cool, wenn ich öfter mal ein Trainingsvideo mache. Also eigentlich war das wirklich nicht irgendwie ein besonderes Training, außer dass ich halt mehr Kohlenhydrate gegessen habe als sonst. Das stimmt schon. Also 100 Gramm oder mehr als 100 Gramm waren es ja dann sogar. Die Stunde esse ich sonst nicht bei jedem Training. Das kann ich leider gar nicht, aber das hat da zumindest gut funktioniert. Ja, mir geht's an sich ganz gut. Ich hatte gerade Besuch von meiner Mama, also wir hatten echt ein schönes Wochenende. Ich war am Großglockner nochmal für so eine Art Q&A-Vortrag. Das war auch ganz cool. Ich habe ein bisschen Wehwehchen gehabt am Wochenende, so am Freitag, und habe deswegen am Samstag auch einen Ruhetag gemacht. Ich habe erst alternativ trainieren wollen, aber dann einen ganzen Ruhetag gemacht. Ich habe einfach meinen Physio immer allen empfohlen und jetzt kriege ich selber keine Termine mehr und das ist ein großes Problem. Das muss ich mir merken für die Zukunft. Alles, was ich immer zu empfehle und ausspreche, das ist dann nicht mehr lange meins. Aber ja, ich bin eigentlich jetzt auf dem Weg der Besserung, habe viel dann gerollt und behandelt und alles so gemacht, was ging, und eben war 2 Tage vernünftig im Training und jetzt ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Aber na klar, ist das an dem ersten Tag, wo einem was wehtut, immer so richtig Gedankenkarussell. Hey, jetzt ist mein Rennen nur noch 2 Wochen weg und wieso muss das jetzt sein? Und ja, ich meine, du wirst es kennen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich schlimme Schmerzen hatte, aber ich habe halt einfach so für mich selbst diese Regel, ich laufe nicht mit Schmerz, egal wie klein der ist, aber ich will nicht mit Schmerz laufen, weil der sich nicht rausläuft, sondern auf jeden Fall für voll genommen werden muss. Und da musste ich einfach kurz an dem einen Tag so ein bisschen mental in den sauren Apfel beißen und dadurch und hoffen, dass es irgendwie wird und vernünftig sein. Ja, das wollte ich einfach nur mitbringen, weil es natürlich, ich glaube, das kennen viele und das ist natürlich nicht so cool. Man ist dann ein bisschen launisch, man ja hat das Gefühl, es ist unfair, wieso ist das jetzt so kurz vorm Rennen so, aber am Ende bin ich jetzt froh, dass ich müsste jetzt eigentlich auf den Tisch klopfen, glaube ich, im Augenblick sagen kann, der Schmerz ist weg. Ich hoffe, es kommt nicht wieder.
Aber ist es eine Stelle, die du schon kennst, oder ist es wirklich ein, ich sag mal, neuer, unbekannter Schmerz bisweilen oder eine neue Stelle für dich?
Nee, es war einfach so ein bisschen, ich glaube, Überlastungsflüssigkeit an der Stelle. Also, ja, wenn man dann schnell handelt, was man gut in den Griff kriegt, aber trotzdem halt was man im Auge behalten muss, jetzt auch in den kommenden Tagen und Wochen. Weil natürlich wird nach einem Rennen das nicht grandios sein, deswegen darf es vorher einfach wirklich kein Potenzial dafür geben, dass es zurückkommt, und das muss ich jetzt einfach ein bisschen auf dem Schirm haben. Apropos Schmerzen, wie geht's deinen Knöcheln? Dein Knöchel war es ja, oder dein Sprunggelenk, /Knöchel?
Es ist der Knöchel, es ist nicht mal der Knöchel, es ist auf jeden Fall der Fuß, der rechte, den ich mir ungefähr 300 Mal umgeknickt habe beim Transvulkania. Und ich habe es ja letztens, glaube ich, auch gesagt, ich war auch bei der Physio, 2 Mal sogar, was echt viel ist. Also ich gehe ja super selten zur Physiotherapie. Eigentlich meistens nur, wenn ich die Sunny sehe, im Rahmen irgendeines Terex-Rennens oder Events. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, also optimal läuft's gerade nicht. Ich lasse da doch mal lieber, ja, die Profis ran. Man drückt ja dann selber immer irgendwie komisch rum, ja, und dann bewegt man irgendwie.
Ich habe auch den ganzen Tag reingedrückt. Den ganzen Tag.
Das ist so witzig, was man dann so versucht, an Therapiemaßnahmen vorzunehmen. Ich habe dann auch mich schön so hier und da selber, weißt du, man beruhigt sich ja dann auch so ein bisschen, dann drückt man ein bisschen rum, dann denkt man, ah ja, okay, jetzt ist es schon besser, und macht eine Bewegung und das ist wieder ein bisschen da. Ja. Bei mir ist es wirklich so, dass ich es jetzt, also ich war bei meinen beiden Physios des Vertrauens, Basti und Lara dieses Mal, und beide haben grünes Licht gegeben. Also das ist nichts, was man irgendwie, ich sag mal, was bedenklich ist. Das ist einfach nur was noch, das hattest du ja letztens sogar auch noch so ein bisschen gesagt, das wird sich noch ein bisschen ziehen, weil es halt ein bisschen beleidigt ist. Aber es ist nichts, wo man jetzt aktiv schonen muss oder hochlegen muss. Das war für mich schon mal sehr, sehr schön zu hören. Und ich habe auch erklärt bekommen, was genau da so ein bisschen zieht. Und ich muss sagen, jetzt nach der zweiten Physiotherapiestunde war es dann auch schon fast weg. Also in sämtlichen Bewegungen oder Ausgleichsbewegungen, was man dann ja macht, war das alles nicht mehr spürbar. Das Einzige, wo es noch so ein bisschen spürbar ist, ist wirklich, wenn ich lange, lange Downhill laufe. Und das habe ich gestern gemacht bei meinem Longrun. Und auch da war es fast weg. Von daher gehe ich jetzt eigentlich mit sehr sehr, oder ich sage mal, ich gehe optimistisch nach Amerika, weil ich muss sagen, letztens war ich dann noch so ein bisschen, also das will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen darüber. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt tatsächlich besser wird und nicht irgendwie blöd bleibt und dass ich da auch wirklich von zwei unabhängigen Stimmen gehört habe, nee, du kannst schon weiterlaufen, weil das ist schon auch wichtig, wenn ich da jetzt gehört hätte, naja, Kimi, also machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt immer reinläufst, dann wird es halt potenziell schlechter. Dann muss man halt auch überlegen, okay, was mache ich jetzt? Aber so war es jetzt irgendwie so, ja, okay, dann kann ich ja erstmal weitermachen und jetzt, wenn es besser wird, umso besser. Ja.
Ja, sehr gut. Aber da habe ich jetzt schon eine Frage. Also zwei Physios, wissen die voneinander? Stehen die im Austausch? Ist das, wie kommt das? Bist du dann in einer Woche bei zwei unterschiedlichen oder kann die eine Woche nur der, die andere Woche nur der? Das musst du jetzt ein bisschen erklären.
Nein, also es ist so, der Basti ist in München, der ist quasi, zu dem habe ich es nicht so weit. Das ist halt oftmals dann einfach auch die, ich sag mal, beliebtere Variante. Und das war jetzt halt auch ganz lang so, wo ich noch kein Auto hatte, war die Lara einfach wirklich relativ schwierig zu erreichen. Und bei der Lara war ich aber eigentlich immer vor dem Basti. Und irgendwann bin ich zum Basti, nicht nur natürlich aufgrund der Nähe, sondern einfach, weil ich den Basti auch schon lange kenne. Und dann dachte ich mir, okay, dann schaue ich jetzt mal zu ihm. Und jetzt muss ich sagen, ist es irgendwie so ein bisschen so, dadurch, dass ich halt mein Auto habe, ist natürlich die Lara wieder ganz anders erreichbar. Und dann habe ich mir halt gedacht, dann gehe ich doch einmal zum Basti, einmal zur Lara. Das wissen die zwei auch. Das ist kein Geheimnis. Weil sie haben unterschiedliche Herangehensweisen. Das muss man auch sagen. Und das finde ich manchmal ganz spannend. Ich meine, auch die Sunny ist wiederum eine andere Herangehensweise. Und so finde ich, mache ich das irgendwie ganz gern. Wenn ich mir vor allem unsicher bin bei was, dann ist es ja manchmal ganz cool, noch eine andere Meinung zu hören oder eine andere Art der Therapie zu haben. Und deswegen war es für mich jetzt irgendwie in der Woche ganz cool und interessant, beide zu hören. Und jetzt würde ich sagen, nach beiden ist da auf jeden Fall schon einiges passiert. Also es geht in die richtige Richtung, das ist sehr schön, das ist sehr beruhigend und ich hoffe einfach, dass das jetzt nach und nach immer weniger wird. Ja.
Werbung.
Der Juni ist da und damit die Zeit für kleine und große Sommermomente. Ich denke dabei an lange Abende an der Isar, an gemütliche Sonntage im Garten mit Buchen, Kaffee oder auch ein schönes Läufchen durch sattgrüne Bergwiesen. Was sind deine ganz persönlichen Sommermomente, Ida?
Ja, die schönsten Sommermomente erlebe ich, glaube ich, daheim mitten in den Bergen. Ich meine, der Sommer ist intensiv mit Rennen, Training und Reisen. Und ja, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich schon am liebsten auf meiner Terrasse und gönne mir so einen kleinen Wohlfühlmoment. Und ich habe da jetzt was Neues bei Koro entdeckt und ich muss sagen, ich bin besessen. Das sind die Heidelbeer-Joghurt-Crispy-Cluster. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind so lecker. Das ist genau mein Geschmack und ich kann mich da überhaupt nicht beherrschen. Also ich muss die immer so weit wegräumen wie möglich, damit ich aufhören kann. Und dann habe ich noch die gepufften Bio-Ananas-Stücke von Koro hier stehen. Die kannte ich vorher auch nicht. Und egal ob als Topping oder als Snack zwischendurch, die sind einfach richtig lecker als Snack zwischendurch, wenn es was knusprig-fruchtiges braucht. Und die sind so crunchy, weil die nicht einfach getrocknet sind, sondern mit so einer speziellen Vakuumtrocknung gepufft werden.
Ja, die richtigen Snacks, da kommt immer gleich der richtige Sommermoment auf, wenn man sich immer gleich wohlfühlt. Für mich darf es im Sommer gerne ein bisschen frischer und leichter sein. Zum Beispiel gibt's bei mir sehr oft einen Couscous-Salat mit Kichererbsen, Oliven, Kürbiskernen, angebratenen Tofu-Streifen und als Topping die Salatkerne-Mischung. Alles von Koro. Dazu ein leckeres Honig-Senf-Dressing und etwas Brot mit dem Paprika-Aufstrich und fertig ist der Wohlfühlmoment.
Das klingt gut. Das klingt auch ein bisschen wie so Picknick am Berg aussehen könnte. Ja, da würde ich dich einladen, dass du mir das zubereitest.
Ja, alles sehr lecker. Und wenn wir euch jetzt hungrig auf den Sommer gemacht haben und ihr eure Sommermomente versüßen wollt, dann schaut gerne mal auf koro.com vorbei und spart mit unserem Code HMKM, alles groß geschrieben, 5% auf euren Einkauf.
Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, sehr gut. Vielleicht muss ich das auch so machen. Zwei Physios parallel, dann kann mir es auf jeden Fall nicht passieren, dass ich mal zwei Wochen keinen Termin kriege. Vielleicht
ja, richtig.
Muss ich also, mir was abschauen.
Ja, aber ich kann das auch, ja, wir müssen hier immer ein bisschen aufpassen mit Tipps und was man so sagt und wo man hingeht, weil natürlich sind die Leute dann immer, ja, kann dann natürlich passieren, dass einem selber dann die Plätze ausgehen. Mhm. Aber solange wir noch irgendwie hier und da drankommen, ist das ja alles in Ordnung. Jetzt verliere ich mich ein bisschen.
Aber Kimi, du hast vorhin zu mir gesagt, du hast heute ein Training der Woche dabei und das will ich jetzt von dir hören. Wenn das schon passiert, dann her damit.
Das Training der Woche.
Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Und zwar muss ich ein bisschen ausholen dazu. Ich fand es nämlich auch mal ganz wichtig, das mitzubringen. Es geht auch ein bisschen in die Richtung, was du vorhin angesprochen hast, dass man manchmal einfach, ja, entweder, keine Ahnung, zieht was, dann muss man vernünftig sein. Das gehört genauso dazu bei uns, wie dass man halt einfach mal nicht so viel Lust hat, beziehungsweise drin hängt. Und das hatte ich jetzt letzte Woche extrem, muss ich wirklich sagen. Ich hatte so einen Durchhänger, was meine Lust angeht. Ich musste mich sehr, 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 sehr arg aufraffen und zwar Tag für Tag. Das war nicht so eine Tagesfrage, es war wirklich so ein, also ja, ich war auch dann ein, zwei Mal mehr am Rad als sonst, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade eher Lust, was anderes zu machen. Das passiert mir sehr, sehr selten, aber das war letzte Woche auf jeden Fall so, dass ich einfach gespürt habe, ich habe gerade keine Lust auf Laufen. Und mein Training der Woche ist jetzt vor allem mein Longrun von gestern, weil ich das super interessant fand und weil es auch ein bisschen was ist, was wir schon jetzt ein paar Mal angesprochen hatten. Es sollte ein Longrun sein oder ein längerer Lauf sein von 3 bis 3,5 Stunden am Berg. Das war die Vorgabe. Und normalerweise muss ich sagen, ist mir da schon immer eigentlich wichtig, dass ich irgendwo hingehe, wo ich zwar Höhenmeter habe, aber wo ich schon auch ein paar Kilometer machen kann. Also jetzt nichts allzu Technisches, wo man ein bisschen vom Fleck kommt. Und gestern war ich aber dann wirklich auf einer technischen Runde unterwegs und bin viel, viel langsamer vorwärts gekommen als gedacht. Also es war viel steiler, viel technischer. Ich war da noch nie und es war wirklich Skyrunning-Terrain. Das hatte ich so eigentlich nicht gedacht. Noch hinzu war halt alles nass und schlammig, weil es die Tage davor geregnet hat. Und im ersten Moment hat es mich genervt und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich jetzt alternativ machen, dass ich ein bisschen mehr Kilometer hinkriege, weil ich war ehrlich gesagt nach der ersten Stunde bei 6 Kilometern, weil ich einfach so langsam nur vom Fleck gekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, nö, eigentlich finde ich es gerade ganz cool, dass es so technisch ist, dass ich überhaupt gar nicht dazu komme, über irgendwas großartig nachzudenken, weil ich nur bei der Strecke war. Und dadurch, ich fand es auch ganz cool, dass es so langsam vom Vorwärts ging. Also es war wirklich viel auch einfach, weil es so steil war, Hiken oder schnelles Hiken hoch. Teilweise musste man wirklich auf allen Vieren rumklettern. Und fand es irgendwie gestern ganz angenehm, dass es halt nicht wieder so ein Trott war, so ein Laufen war, wo man halt wirklich aktiv auch selber sich fortbewegen muss, sondern dass ich wirklich sehr, sehr langsam nur vom Fleck gekommen bin und das war irgendwie gestern genau das Richtige. Also ich habe dann zwar viel, viel weniger Kilometer geschafft, als ich wollte am Ende, aber irgendwie fand ich es trotzdem eine super coole Einheit. Klar, zum einen muss man auch ein bisschen das Technische hier und da mal machen, man kann nicht immer nur auf irgendwelchen, ja, angenehmen flowigen Trails rumlaufen. Aber es war auch wirklich mal so was anderes und so raus aus meiner Komfortzone, dass es mich irgendwie hervorragend aus meinem Wochentrott geholt hat. Und siehe da, heute, einen Tag später, ich hatte richtig Bock zu laufen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber mein Tipp, wenn man mal ein bisschen drin hängt, einfach ein bisschen was verändern. Also für mich war das wirklich eine schöne Art, mein Lauftief ein bisschen zu überkommen, sage ich mal.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, es ist super gut, das Training. Ich meine, das hat man oft, gerade wenn man technischere Rennen läuft, dass da so Abschnitte sind und gerade die sind dann mental hart, weil man irgendwie gar nicht vorankommt gefühlt, weil man das Gefühl hat, hey, dann bin ich ja noch so ewig unterwegs, was mir noch an Kilometern fehlt. Und dann ist es umso besser, wenn man das auch vom Training gewöhnt ist. Also ich finde das auch auf jeden Fall wichtig, dass man das mit einbaut. Cooles Training der Woche.
Ja, danke schön. ich dachte mir, das ist doch mal irgendwie ganz cool. Du meintest, du hast auch eins dabei. Erzähl
ja,
mal.
Ja, meins ist nicht so spektakulär. Das sind einfach die 200er. Ich habe jetzt die 4. Woche in Folge 200er gehabt. Immer so 2x10x200er als eine der Tempoeinheiten in der Woche. Und die andere ist dann meistens länger, so 1000er bis 2000er Wiederholungen. Aber ja, in den ersten Wochen fand ich das sehr herausfordernd, mich wieder daran zu gewöhnen, auf die Laufbahn zu gehen unten in Innsbruck, dann ist einfach eine andere Schrittgeschwindigkeit und 200 Meter haben mir noch nie gelegen. Ich bin einfach nicht der Grundschnelligkeitstyp und deswegen war das immer so ein bisschen völlig, ja nicht nur raus aus der Komfortzone, sondern einfach, ich wusste vorher schon, hey, das liegt mir nicht, das wird jetzt irgendwie ein hartes Training und es gibt mir auch ehrlicherweise dann immer nicht die gleiche Befriedigung, wie wenn ich einen Dauerlauf gemacht habe. Aber jetzt habe ich das so Woche für Woche brav gemacht und sehe nicht nur eine Steigerung, sondern habe jetzt auch echt diese Woche mich dann drauf gefreut und war danach auch ein bisschen stolz und habe einfach gedacht, ja, gutes Training der Woche hat sich gelohnt, dass ich das jetzt wochenlang gemacht habe. Aber ich habe trotzdem auch gedacht, ich freue mich auch schon auf die Wochen, wenn dann jetzt das Rennen näher kommt, wo ich nicht auf die Bahn gehen muss. Es ist aber diese Woche schon auch nochmal drauf.
Ja. Okay. Ja, ich kann das sehr verstehen. Ich finde, wir sind in sehr vielen so Trainingssachen sehr, sehr ähnlich. Also immer, wenn ich so 200er bis hin zu, ich würde fast sagen 400er habe, ist immer bei mir ein erstes Augenverdrehen, die erste Reaktion. Und dann wird es irgendwann klar, das macht auch Spaß und so. Aber irgendwie ist es, also ich glaube, das wird niemals mein Lieblingstrainingsplan-Eintrag. Das ist auch völlig in Ordnung, aber ich kann das total nachvollziehen. Das ist jetzt vielleicht nicht die Liebste. Ja, gerade so 200er,
ich kann einfach überhaupt nicht sprinten. Ich konnte noch nie sprinten. Das war in der Schule auch mal bei den Bundesjugendspielen. Sprint war eine meiner schlechtesten Disziplinen, jetzt abgesehen vom Werfen. Aber das ist so, ich kann es einfach wirklich nicht gut und ich weiß, es ist wichtig für die Grundschnelligkeit, wenn man auch sowas macht. Und deswegen war jetzt auch dieser Block dazu da. Aber es ist einfach, ich weiß, ich bin darin nicht gut und dann ist es immer schwer, sich darauf so einzulassen. So, ich kann es nicht, aber ich muss es jetzt so ein bisschen. Mhm.
Würdest du sagen, du magst Sprinten lieber oder Kugelstoßen? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die wir hier noch in
beides
den Raum
nicht
werfen. Okay.
Also ich habe beim Athletiktraining früher bei der RG Eichsfeld, da hatte ich echt einen coolen Athletiktrainer. Da hatten wir immer freitags Athletiktraining und da waren auch andere so Sprinter und Mehrkämpfer dabei und die waren natürlich alle viel, viel besser als ich. Aber es war schon eine meiner Lieblingseinheiten in der Woche, weil ich einfach in der Trainingsgruppe Spaß hatte, weil der Trainer das gut gemacht hat. Und da gehörte sowas schon auch mal dazu, Kugelstoßen oder Werfen, so Sachen, die ich gar nicht konnte. Aber dadurch, dass der das so gut gemacht und irgendwie auch durch die Gruppe hatte ich da schon Spaß dran. Aber da hat mir dann auch Sprint mal Spaß gemacht. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das genau so eine Einheit ist, wo ich vorher wusste, da kann ich eigentlich nichts. Aber gleichzeitig hatte ich dadurch das gesamte Setting so viel Spaß, dass ich mich da immer auf die Freitage gefreut habe.
Mhm. Ja, manchmal macht dann doch das Umfeld ganz viel, weißt du? Also so... Ja. Weiß ich nicht, das kann ja dann wirklich so eine Gruppe oder wenn man sich irgendwo dahinter klemmen kann, reinhängen kann und so, das ist ja alles dann irgendwie auch eine Frage vom Setup. Sag mal noch ganz kurz, weil du jetzt auch das Thema 200er und so, du hast ja doch jetzt echt ein paar, ich sage jetzt mal Veränderungen so in deinen Trainings gehabt über die letzten Monate. Was ist denn das denn jetzt so nach dem ersten, weiß ich nicht, ich glaube es ist sogar länger als ein halbes Jahr, jetzt dreiviertel Jahr Zusammenarbeit mit deinem neuen Coach, was ist denn so dein erstes Gefühl? Hast du, also magst du die Veränderungen auch mit Gewichtsweste und so, hast du da Spaß dran? Bist du einfach eine zufriedene Athletin bis dato? Bist du froh um diese Veränderung?
Ja, voll. Also ich sehe natürlich den Fortschritt. Ich fühle mich gut dabei. Ich finde, inzwischen haben wir auch eine gute Balance gefunden. Und jetzt gerade am Wochenende habe ich das auch das eigentlich recht freudig festgestellt, dieses, dass ich entschieden habe, hey, ich breche jetzt das Training ab oder hey, ich gehe jetzt lieber alternativ trainieren als laufen. War dieses Mal nicht mehr Diskussion, sondern hey, mach das, wie du es für richtig hältst und so wird es richtig sein. Das war ja schon mal ein Problem, was ich auch erzählt habe. Also, dass ich halt das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt zu viel und dann war so ein bisschen, okay, ich glaube schon, dass es richtig ist, wenn du das jetzt noch machst. Da hatte ich schon am Wochenende das Gefühl, es ist echt gut, wenn jetzt so nach, ja, es sind jetzt schon so 8, 9 Monate, glaube ich, auch das Vertrauen in mich da ist, dass ich mich gut kenne und dass ich da schon die richtige Entscheidung treffe und mich gut einschätzen kann und ich nicht zu vorsichtig bin, sondern vernünftig bin. Und ja, sonst fordert mich das Training. Es fordert mich viel, aber es fordert mich so, dass es mich auch zufrieden macht. Und eigentlich bin ich gerade sehr zufrieden, so wie alles insgesamt ist. Aber mal schauen. Ich meine, es muss sich auch erst noch langfristig dann widerspiegeln. Man sieht sowas bestimmt erst so nach einem Jahr, vielleicht auch erst nach 2 Jahren. Und die Ziele, an denen ich arbeite, sind ja auch nicht jetzt konkrete kurzfristige Ziele, sondern da sind ja auch langfristige Ziele hinter. Und ob man die dann erreicht oder nicht, das wird sich auch erst alles noch zeigen. Aber für den Moment bin ich echt zufrieden mit der Entscheidung und zufrieden und happy, dass der Jack mich trainiert.
Hm.
Das habe ich ganz schön oft zufrieden gesagt.
zufrieden, aber das ist doch gut. Also das ist ja auch das, was man sich wünscht auf so eine Frage. Aber ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das vergisst man oft. Das geht mir auch oft so, dass man so ein bisschen diese Langfristigkeit in der Trainingsplanung übersieht oder ganz schnell mal kurz ausblendet, weil man vielleicht mal irgendwie gefrustet ist, weil halt was nicht von heute auf morgen passiert oder vielleicht funktioniert es im Training, aber im Wettkampf noch nicht und so. Das sind halt alles Sachen, die brauchen Zeit und ich finde, das darf man auch ab und zu sich dann wieder ins Gedächtnis rufen, wenn man dann halt einen Fortschritt nicht sofort sieht, dass das Ganze natürlich auf der einen Seite natürlich auch fruchten soll in der laufenden Saison oder in den laufenden Wochen, aber dass es eben auch auf der anderen Seite eine langfristige Investition ist in das, was dann in der Zukunft kommt. Das finde ich irgendwie immer auch ganz, ganz schön und ganz wichtig, das ab und zu mal wieder, ja. sich zu sagen.
Das stimmt. Und es sind aber auch so Kleinigkeiten wie so verschiedene Blöcke oder Trainingssachen, die sich dann wiederholen, die ich zum Beispiel so als Block auch schon im Dezember mal hatte und wo ich weiß, da habe ich dann am dritten oder vierten Tag total gestruggelt und gedacht, boah, ich erhole mich gar nicht richtig. Und jetzt mache ich das mit irgendwie mehr Gewicht oder länger oder schneller und habe das Gefühl, es strengt mich kaum an im Vergleich zu da. Das sind ja so kleine Prozesse, die vielleicht auch gar nicht mal ja so wichtig im ersten Moment erscheinen, wo ich dann schon in den letzten Wochen immer wieder gedacht habe, hey, voll cool, dass ich gerade das Gefühl habe, ich kann es ganz gut wegstecken, während das was war, wo ich im Januar oder so voll dran geknabbert habe, was natürlich ein anderer Zeitpunkt im Jahr war, aber wo man dann merkt, ich gewöhne mich an die Belastungen, ich gewöhne mich, man wird zäher, so ein bisschen halt.
Ja, total. Ich meine, das hatten wir ja letztens auch so ein bisschen angesprochen, dieses Thema Fortschritt und stagniert das oder nicht und wie messen wir das? Und ich meine, das sind ja alles Dinge, die du gerade genannt hast, auch das vorhin mit deinen 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, so Steps, die alle ein Fortschritt sind. Aber das übersieht man dann manchmal auch irgendwie und deswegen glaube ich, ist es ab und zu ganz schön, das Wort zufrieden ein paar Mal öfter zu sagen. Deswegen ist das doch ganz schön.
Jetzt habe ich 6 oder 7 Mal innerhalb von 2 Minuten gesagt, aber hey, das reicht jetzt für den Rest der Folge.
Wir sind der zufriedene Podcast heute, das ist doch schön.
Ich finde, das Wort kann manchmal auch so einen leicht negativen Touch haben, weil es für mich irgendwie mit so einer 3 in der Schule in Verbindung steht mit befriedigend, aber ich meinte es wirklich positiv.
Hä? Ja. Ja, aber zufrieden und befriedigend ist ja nicht dasselbe Wort.
Nein, oder? Aber es kommt für mich irgendwie, ich finde, wenn man, ja, ich weiß nicht, es gibt andere Worte, die beschreiben, wenn man super glücklich mit was ist. Weißt du, was ich meine? Es ist
ja eben
immer davon, was man für ein Typ ist, ob man total viele Superlative um sich rumschmeißt oder nicht, aber ich würde sagen, dass ich im Grunde mit der Situation ganz, ganz glücklich bin.
Okay, so. Also ich weiß, was du meinst. Zufrieden ist jetzt halt nicht so ein himmelhoch jauchzend Ausdruck, aber es ist trotzdem, würde ich sagen, was eher Positives und so lassen wir es jetzt mal stehen. Das Wort befriedigen allerdings, befriedigend, das ist natürlich wieder was anderes, aber gut, das soll jetzt heute nicht das Thema sein.
Das hätte auch was Komisches, wenn ich jetzt sagen würde, ja, mein Training ist befriedigend. Das klingt das klingt richtig komisch.
Ja, wir
na gut,
Kimi,
bevor wir da abschließen, frage ich dich einfach mal nach deinem Laufsong für ein bisschen Abwechslung.
Ja, mein Laufsong der Woche.
Der Laufsong der Woche.
Natürlich wieder eine dabei, aber hat irgendwie, keine Ahnung, ich mag den irgendwie, ich finde den schön und wir haben von dem Interpreten noch gar nichts, was eine Schande ist. Und zwar Mac DeMarco, My Old Man. Superschönes Lied. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, also im Wettkampf würde ich es vielleicht stumm schalten, aber für so einen schönen...
Ob das so eine gute Voraussetzung für eine Laufplaylist ist?
Doch. Es ist für sowas eher Flowiges, Schönes, grüne Wiesen, blauer Himmel, das Leben ist schön, man ist zufrieden. Da würde ich sagen, passt es wunderbar, aber wenn man pushen will, dann ist es vielleicht nicht das Richtige.
Ja, okay. Ja, mir sagt es jetzt im ersten Moment nichts, ich muss dafür reinhören. Aber ich habe auf jeden Fall keinen Song dabei, kann ich sagen.
Ja, das ist, das macht uns nicht zufrieden. Ich glaube, ich kriege dieses Wort für heute nicht
jetzt
mehr,
nicht mehr
aus
raus.
Dem Kopf.
Ja, mir schreiben auch ganz oft dann danach Leute irgendwelche Songempfehlungen, aber es geht nicht darum, dass ich einfach ideenlos bin oder keine Musik höre, sondern ich habe halt irgendwie dann, wenn ich einen Laufsong mitbringe, dann muss ich in der Woche beim Training gedacht haben, hey, das ist ein guter Song für die Laufplaylist oder der erinnert mich an irgendein Rennen oder der ist mit irgendeiner Trainingseinheit verknüpft. Also ich muss da schon in dem Moment dann das Gefühl haben, ich habe da eine emotionale Bindung und dann bringe ich den mit. Es geht nicht darum, dass ich sonst einfach keine Musik zum Anhören habe und bitte schickt mir alle Lieder. Das wollte ich auch nur mal kurz sagen.
Ida,
auch wenn es lieb gemeint ist.
Du kannst euch zugeben, dass du deine Guilty Pleasures nicht mit uns teilen möchtest.
Nein, es ist, und ich will auch wirklich nicht böse klingen, es ist ja nur lieb gemeint, aber ich habe einfach manchmal Wochen, da höre ich einfach nur so diese von Spotify vorgeschlagenen, irgendwie, wie heißt es nochmal, da ist es Song, nee, Mix der Woche Lieder und die passen dann auch ganz okay, aber da ist keiner dabei, wo ich denke, hey, der ist so gut, dass ich ihn mir abspeichere und dann nehme ich davon auch keinen mit als Laufsong der Woche, sondern dann ist es halt okay und im Training konnte ich das gut hören, aber da hat mich jetzt nichts umgehauen in der Form, dass ich dachte, hey, das muss ich Kimi erzählen oder den muss ich mit in den Podcast bringen.
Okay. Ich hatte gestern eine ganz witzige Situation, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich, also bei meinem Longrun hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf die Playlist, die lief, aber mein Handy war hinten im Rucksack. Das heißt, ich habe dann zu meinen Kopfhörern gesagt, hey Siri, kannst du bitte Manu Chao anmachen auf Spotify? Weil ich einfach was anderes hören wollte und mir ist nichts anderes eingefallen auf die Schnelle. Und das hat sie komplett falsch verstanden. Und dann kam ein Lied, den Titel werde ich jetzt nicht nennen, aber es war so verstörend, dass ich anhalten musste, weil ich so lachen musste, weil das so unerwartet kam, dieser Text. Das war ein Schlager, so viel kann ich sagen. Also eigentlich eher Après-Ski. Das kann ja mal derb sein, wie wir wissen. So WM-Richtung eher. Wow, und ich musste so lachen, weil es so unerwartet kam, dieser Text, dass ich echt stehen bleiben musste. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aufgrund, bei einem Podcast kenne ich schon, dass ich manchmal so lachen muss, dass ich ein bisschen aus dem Schritt komme. Aber bei einem Lied ist mir das noch nie passiert. Es war sowas von unerwartet und das war echt witzig, aber auch völlig abstrus. Naja, das
ja,
hatte ich.
Du dürftest den Song auch mitbringen, das wäre schon auch eine skurrile Geschichte zum Erzählen.
Also, es ist wirklich, nee, lassen wir lieber. Also ganz, ganz komischer Text. Ja.
Also ich glaube, aus dem Schritt kommen passiert mir nie, aber ich hatte das schon das ein oder andere Mal, dass ich so richtig breit grinsen musste, weil ich irgendwie einen Podcast gehört habe oder so. Und dann mir Leute entgegenkamen und ich dachte, die müssen denken, ich habe einen Vogel.
Ja.
Also nettes Anlächeln passt ja, aber so breit grinsen, die müssen ja denken, die fühlt aus dem Schritt. Das hatte ich schon ein paar Mal.
Ich hatte das letztens auch, aber in einer noch unangenehmeren Situation. Ich hatte so eine Einheit, die mag der Gi ganz gern, ich mag die gar nicht, aber die packt er mir gerade wieder ab und zu rein. Das ist quasi Bergläufe und in der Pause dazwischen so ein 90-Grad-Sitz, um so Kraftübungen mit Sprints zu verbinden. Oh. Und da gibt es hier in München einen Berg, da ist nebendran so eine kleine Mauer, da kann man das super machen, dann mache ich das immer. Und dann saß ich an dieser Mauer und habe einen Podcast gehört und musste so lachen und saß dann in diesem 90-Grad-Sitz an dieser random Mauer und eine Frau ist vorbeigegangen mit ihrem Hund und ich habe total laut lachen müssen, da habe ich mir auch gedacht, also die muss ja auch denken, ich habe absolut Vollschuss. Das war so witzig.
Oh Gott, das stelle ich mir gerade genial bildlich vor.
Das ist so bescheuert, die Situation. Da habe ich mich auch gedacht, also Gi, vielen Dank. Es ist so unangenehm gewesen. Also, ja gut, aber ja, das macht
ja,
man
das
nicht
klingt
alles.
Auch nach einem interessanten Training. So eins musst du mal öfter mitnehmen beim Training der Woche. Das
ja.
Klingt spannend.
Ja, ja, ist echt hart, kann ich sagen. Es tut richtig weh.
Ja, glaube ich.
Gut. So.
Kimi. Willkommen zu den Community-Fragen und ich muss sagen, ich habe Respekt für heute. Ich stelle jetzt mal die erste.
Die Community-Frage.
Damit man das versteht, die erste Frage möchte, die Fragestellerin oder der Fragensteller möchte gern anonym bleiben und ich trage einfach mal vor. Wie steht ihr dazu, dass Influencer aus anderen Sportarten teilweise kurzfristig direkt vom Veranstalter einen Startplatz für große Trailrennen bekommen scheinen, obwohl sie bisher kaum oder gar keine Trail-Erfahrung haben? Beim Zugspitz-Ultra-Trail zum Beispiel sind die Rennen jedes Jahr sofort ausgebucht, viele reguläre Läufer gehen leer aus. Und dann sieht man plötzlich Influencer im Starterfeld, die sonst nichts mit Trailsport zu tun haben. Dazu kommt ja auch noch, dass viele ihrer Follower selbst noch nie Trail gelaufen sind und ihnen dann einfach folgen, wodurch vielleicht ein Bild vom Sport vermittelt wird, das mit der eigentlichen Trail-Community oder den Anforderungen solcher Rennen wenig zu tun hat. Findet ihr das nachvollziehbar oder eher problematisch? Mich würde eure Sicht auf diese darauf interessieren.
Ja, also, das könnte brodeln. Es ist natürlich ein, also ich sag mal so, es ist eine Frage und ein Thema, die mich sofort angesprochen hat, weil ich habe es dir dann auch geschrieben, ich muss sagen, ich habe da viele Gedanken dazu, viele Emotionen dazu. Und deswegen finde ich das super, super interessant, das jetzt mal zu besprechen. Und ich hoffe sehr, dass ich mich nicht in meinen Emotionen verrenne. Das kann nämlich manchmal durchaus sein, aber ich habe es heute wirklich vor, das nicht zu tun. Ich habe auch, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, meine Antworten ein bisschen unterteilt, weil im Grunde genommen sind das ja auch mehrere Feststellungen, mehrere Fragen und so weiter. Und ich würde sagen, ich fange mal mit dem mit dem Einfachsten an. Zumindest habe ich das so eingeteilt, dass ich finde, erstmal dieses Thema Influencing und Influencer zu was einladen. Ich würde sagen, ich selber sehe das immer kritisch. Also vor allem, wenn es dann um das eigene Tun geht, wenn dann auf einmal ganz viele Influencer, Influencerinnen bei Laufevents sind und man sich halt im ersten Moment fragt, Mann, was macht ihr hier? Ihr lauft doch gar nicht, ihr fühlt doch unseren Sport nicht, ihr kennt doch die Community gar nicht und wieso werden dann euch Startplätze vergeben? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch so ehrlich sein. Das ist ehrlich, also es gehört halt zu der heutigen Zeit dazu und wir sind ja irgendwo auch Influencerinnen, wenn man so will, für unsere Brands, für unseren Sport auf eine Art. Natürlich fühlen wir das Ganze anders und natürlich haben wir einen ganz anderen Anspruch, aber trotzdem in der heutigen Zeit, sobald man Social Media betreibt, sobald man irgendwie, ja, das ein bisschen, ja, selber eine Brand ist, würde ich sagen, kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, woher dieser Gedanke kommt. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Events da mittlerweile dann mitgehen mit diesem Trend und sagen, hey, wir laden Influencer ein, um auf uns aufmerksam zu machen, um vielleicht eine neue Zielgruppe anzusprechen. Ich könnte mir sogar vorstellen, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube fast nicht, dass Startnummern, also den normalen Läufern und Läuferinnen weggenommen werden. Das weiß ich aber nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass es halt ein Kontingent gibt für Marketing, genauso wie für Elite, aber da bin ich mir nicht 100% sicher, aber eigentlich würde ich denken, dass das so ist. Deswegen diesen Punkt, den sehe ich noch am wenigsten kritisch, dass halt Influencer zu den Events kommen, solange sie hoffentlich niemanden Startplatz wegnehmen und ja, es ist nicht was ich gerne sehe, aber ich denke mir, ich akzeptiere es, weil ich es irgendwo nachvollziehen kann und irgendwo sogar selber auch in anderen Kontext betreibe. So.
Ja, also ich würde hier schon auf jeden Fall die Differenzierung zwischen Elite-LäuferInnen und Influencern machen, weil es natürlich für uns ja schon auch, also es ist unser Beruf, Influencer sein ist auch ein eigener Beruf. Aber wenn wir bei den Rennen nicht starten können, weil wir keine Startplätze haben, dann verliert man auf Dauer auch die Sponsoren. Also ich würde sagen, dass die Abhängigkeit nochmal eine ganz andere. Und es geht halt um Leistung in dem Augenblick. Das ist bei Influencern sicher auch so, aber eine andere Leistung. Also ich finde, da ist einfach die Differenzierung auch wichtig. Ich verstehe total, also wir wissen natürlich nicht, aus welchen Kontingenten Influencer diese Startnummern kriegen. Aber genauso gab es das ja auch schon vor Influencern, dass Presse eingeladen wird, dass Presse ganz kurzfristig auch Startplätze kriegt. Ich weiß auch, beim UTMB gibt es immer ganz viele Startplätze für Presseleute und das ist einfach ein eigener Beruf. Die sollen darüber dann Berichte schreiben oder ein Influencer soll darüber dann ein Reel machen. Es hat schon seine Daseinsberechtigung. Es ist natürlich schwierig, wenn dadurch Startplätze normallos weggenommen werden, Elite-Läufern weggenommen werden, wenn, ja, der Frust natürlich groß wird, weil man irgendwie, wie jetzt am Beispiel Zugspitze, ewig lang in der Warteschleife war und sich ärgert, dass man keinen Startplatz bekommen hat, dann kenne ich zum Beispiel auch den ein oder anderen Elite-Läufer, der vom Index her Elite ist und keinen Startplatz bekommen hat, auch im Nachhinein nicht. Klar kann man auch sagen, hätte sich auch im Vorhinein drum kümmern müssen. Aber dann sieht man halt bei Social Media so und so, hat dann doch noch einen Startplatz bekommen. Da verstehe ich, dass man sich erstmal auf die Füße getreten fühlt. Und nicht als erstes denkt, naja, das ist halt deren Beruf und passt schon. Das kann ich in dem Augenblick nicht mit mir vergleichen. Also ich verstehe schon, wo der Frust herkommt.
Und das verstehe ich auf jeden Fall, wie gesagt. Also bei mir ist da so einiges an Frust los. Aber ich versuche halt so ein bisschen, wenn ich dann in so eine Emotion reingehe, und das passiert wirklich oft, also ich hatte das schon oft, die Situation, dass ich mir echt gedacht habe, boah, also ich racker mir alles ab, ich investiere seit Jahren, ich fühle das Laufen so sehr, ich liebe es so sehr, es ist mein Job, ich leide dafür. Und dann sieht man halt ab und zu Menschen, die dieses Gefühl überhaupt nicht teilen und die den Sport überhaupt nicht so fühlen, wie wir es tun, was du halt mitbekommst in der Art und Weise des Contents, der gepostet wird. Und dann denkst du dir halt schon, naja, und trotzdem kriegt diese Person jetzt mal, blöd gesagt, eine besonderere Behandlung als man selber oder wie auch immer. Und dann ist da so viel Frust da. Und ich versuche das dann halt manchmal wirklich inzwischen, um nicht halt so komplett in meinen Emotionen unterzugehen, das mir so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen halt, ja, weiß ich nicht, zu relativieren. Und deswegen habe ich auch mit dem Punkt angefangen, weil das ist noch der Punkt, so rein auf bezogen auf InfluencerInnen sind bei Trailrunning-Events inzwischen, weil der Sport wächst und boomt. Das ist was, das muss man halt akzeptieren. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Das wird wahrscheinlich zunehmen. Es hat man beim Innsbruck Alpine auch gesehen. Also das sind einfach Dinge, die werden von Brands, von Events genutzt, in welcher Form auch immer. Und deswegen, da muss man halt Akzeptanz irgendwie versuchen zu lernen.
Nicht mal nur von Brands, ich glaube auch für den Rennveranstalter, natürlich geht es ja da auch um die Zukunft des Events. Ein Event ist ja viel teurer für eine Brand einzusteigen als Sponsor, wenn der Medienwert hoch ist. Das heißt, wenn ich als Rennveranstalter viel Kommunikation habe, viele auch Influencer mit großen Reichweiten, auch Medienleute, Pressevertreter mit vielen, vielen Reichweiten und Leserschaften, natürlich muss ich dann oder steigt dann, so ist es halt im Kommerz, steigt halt auch der Wert meines Events und ich verdiene daran mehr Geld und das muss man da dann auch sehen, was dahinter steckt.
Aber wenn wir mal weitergehen, es kommen ja noch ein paar Punkte und der nächste und der hat mich direkt gleich mal ganz anders angefasst. Dann sieht man plötzlich InfluencerInnen im Starterfeld, die sonst nichts mit dem Trailsport zu tun haben. Und das ist dann wiederum ein Punkt, der, den habe ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen, der macht was mit mir, weil, ja, ich glaube, wir alle stimmen zu, Trailrunning ist halt wirklich immer noch, obwohl es so wächst und obwohl es so boomt, ein absoluter Community-Sport. Und ich glaube, dieser Sport wird so sehr gefühlt und so sehr gelebt, weil du auch wirklich investieren musst in diesen Sport. Und ich glaube, was mich dann manchmal wirklich kirre macht, ist, wenn ich Leute sehe auf sozialen Medien, die halt einfach diesen Sport nicht verstanden haben, weil sie ihn wirklich vielleicht nur wenig bis gar nicht betrieben haben und dann anfangen, diesen Sport als etwas darzustellen, was er nicht ist. Sprich zum Beispiel, ich stehe jetzt hier und ach, ich habe das noch nie gemacht und jetzt laufe ich halt mal meine 30 Kilometer und ach, ich lasse mich überraschen und hihihi und das ist alles ja wunderbar, aber ich stelle mir halt schon gleichzeitig die Frage, naja, also 30 Kilometer sind 30 Kilometer und dann kommen noch Höhenmeter dazu. Was hast du denn dafür gemacht? Also es ist nicht so, dass Trailrunning geschenkt wird. Es ist so, dass Trailrunning wahnsinnig zugänglich ist und das ist super schön daran. Aber ich finde, das ist jetzt genau auch das Problem so ein bisschen bei unserem Sport, dass manchmal einfach der Respekt fehlt. Und mir fehlt dann einfach auch so ein bisschen, wenn dann sowas so dahin geklatscht wird, weil es nur um Content geht und es geht nur um Reels, es geht um Algorithmen, es geht um eine peppige Musik im Hintergrund und dann ist oft gar nicht mal so wichtig, was gesagt wird. Und das finde ich ist manchmal, das fasst mich so sehr an, weil ich es wirklich fast persönlich nehme. Moment. Und deswegen, da werde ich emotional und da werde ich vorwurfsvoll, weil sich bei mir erstmal so ein Wort, sowas bildet, so, wie kannst du nur? Also wie kannst du diesen Sport schmälern, wenn er doch aber eigentlich so ein krasses Investment braucht und irgendwie auch ein Laufgefühl und irgendwie auch eine Hingabe und Respekt vor der Natur, in der wir uns bewegen dürfen. Und das sind dann alles so Dinge, die gehen dann irgendwie in diesem Kommerz manchmal unter und das nervt mich dann. Und da werde ich dann, da zündelt ein bisschen was in mir dann, muss ich sagen.
Ja, gehe ich voll mit. Nur bei dem Punkt, dass es vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, was sie dann sagen, in so einem trendigen
Bild,
da würde ich nicht mitgehen, weil ich glaube, genau das ist es. Die Leute bleiben ja dann drauf und teilen es, weil sie denken, ach krass, die ist noch nie gelaufen, jetzt läuft sie als erstes, ein 30er, der hat auch noch irgendwie 2000 Höhenmeter. Und das ist ja die Gefahr. Also so toll das ist, wenn mehr Leute diesen Sport kennen und aufmerksam drauf werden und das uns allen auch weiterhilft. So schwierig ist es, wenn es einfach ein falsches Bild darstellt, wenn einfach nicht offensichtlich ist, okay, das kann auch gefährlich sein, wenn ich zu schnell mein Training steigere, wenn ich zu viel will, ich kann mich verletzen, es ist gefährlich, am Berg unterwegs zu sein, es ist gefährlich, wenn das Wetter umschlägt, ich kann nicht einfach ohne Bergerfahrung mich bei einem Rennen anmelden oder einfach alleine auf einen Trail rausgehen, den ich nicht kenne, ohne dass ich irgendwie Erfahrung habe oder wen dabei habe, der sich dort auskennt. Also es sind diese ganzen, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur im Trailsport, das liest man ja gefühlt jede Woche, zumindest hier in Innsbruck liest man das richtig oft, dass irgendwie Urlauber oder irgendein Student in Sandalen auf zum Beispiel die Zugspitze gegangen ist und dachte, er hat dann besonders schönen Sonnenuntergang, wenn er da runtergeht. Also das ist jetzt, es ist einfach diese Barriere, dieser Respekt, wie du es so schön genannt hast, der fehlt und das ist total schwierig, dass es einfach auch gefährlich für die ist, die sich das anschauen und das nachmachen wollen. Nicht für alle. Und sicher macht auch nicht jeder einfach irgendwas nach, weil er es sieht, aber für Einzelfälle oder in Einzelfällen halt schon.
Also ich habe mich da letztens auch mit meiner Physiotherapeutin drüber unterhalten, weil sie das schon auch gefährlich sieht hier und da, dass halt auf Social Media so ein bisschen der Eindruck entstehen kann, dass halt sämtliche Sportarten, die wirklich, ich sag es mal, jetzt fehlt mir das Wort, einfach dem Körper etwas abverlangen. Und das da ist Laufen auf jeden Fall auch. Also nicht nur Trailrunning, auch der Laufsport ganz allgemein. Ein Körper muss da erstmal so ein bisschen sich reinfinden. Und ich finde, das wird aktuell dann ganz oft übersprungen. Also es ist dann halt ganz schnell dieses, naja, also XY steht da jetzt und lächelt in die Kamera und irgendwie schafft es sich dann noch ganz cool, sich mitzufilmen und das sieht ja alles ganz schön aus und ach ja, dann probiere ich das mal. Und das ist ja schön, wenn man neugierig ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber trotzdem, man darf nicht vergessen, da gehört ein bisschen was dazu. Also es ist einfach, und das ist das, was mich dann manchmal so vielleicht sogar persönlich angreift, weil ich mir denke, wir rackern uns da alles ab und wir investieren doch so viele Trainingsstunden und machen uns Gedanken, selbst um das Thema Schuhe oder keine Ahnung, da fängt es ja auch an, so ein Carbon-Schuh, der ist am Berg halt auch mal echt nicht so ohne. Da muss man Zeit investieren und sich ein bisschen Zeit lassen und das darf okay sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, auf Social Media ist es aber nicht mehr okay. Auf Social Media musst du halt auf den Zug aufspringen oder du hast ihn halt verpasst. Und
vor allem, wenn ein Influencer überhaupt nur gebucht wird in einer Kampagne für diesen Schuh, natürlich wird er sagen, das ist der beste Schuh, den er je gelaufen ist und damit kann jeder laufen. Und das ist ganz oft auch schwer für einen Außenstehenden zu erkennen, dass es gerade nicht darum geht, dass der wirklich davon überzeugt ist oder den extrem ausgetestet hat, sondern das ist auch manchmal einfach eine bezahlte Werbung, fertig.
Mhm. Und natürlich noch, das ist ja auch ein Punkt und das ist ja auch nichts Neues, ja, aber auch dieses ganze Thema, was zeigt man und was nicht. Also obwohl ich Social Media wirklich denke, dass ich es einigermaßen begriffen habe, dass das halt sehr, sehr viel Schein ist als Sein oder viel mehr Schein als Sein, tappe ich trotzdem immer wieder in die Falle, dass ich halt mir denke, boah, okay, also das ging jetzt aber schnell, dass die oder der das geschafft hat oder krass, schaut die gut aus oder wie auch immer. Und da wird halt ganz oft ganz gerne an dem gespart, was halt vielleicht nicht so gut aussieht. Und ganz ehrlich, Trailrunning ist nicht immer nur vorzeigbar. Also man ist da manchmal irgendwie, keine Ahnung, es ist anstrengend, man schwitzt, man atmet komisch, man hat oft eine Stauchungssituation. Diese ganzen Sachen werden überhaupt nicht gezeigt. Das ist überhaupt nicht repräsentativ teilweise. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber es gibt eben auch viele, die so sind. Und ich verstehe total, dass man dann in so eine Vergleichssituation geraten kann. Und das finde ich halt manchmal so bedenklich. Und da fehlt halt, weißt du, gerade so Elite-Läufer, Läuferinnen sind ja ganz oft so, dass sie halt irgendwie gar nichts zeigen, weil wir trainieren halt nicht für Social Media, sondern wir trainieren für uns und für unsere Leistung. Aber diese ganzen Dinge, die halt für Social Media gemacht werden, die werden natürlich dementsprechend optimiert. Und das passt mir da auch nicht dran, weil da fehlt mir schon wieder einfach das ganze Authentische. Das ist für mich einfach wirklich teils fragwürdig und nervig.
Ja, gut, man kann das halt leicht angreifen, weil natürlich können wir auch einfach mehr zeigen. Aber so ein Stück ist halt die Priorisierung einfach eine ganz andere. Wir stehen nicht auf und denken, aus was schlage ich heute Content? Sondern wir denken als erstes, was steht heute auf dem Trainingsplan oder gucken halt vorm Einschlafen nochmal als letztes drauf. Also da ist dann einfach dieser Unterschied auch in der Berufsbeschreibung. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, in beide Extreme. Also sowohl, wenn alles zu perfekt aussieht, als auch, mich machen schon auch manchmal so Videos oder Sachen, die ich sehe, wahnsinnig, wo dann so das andere Extrem dargestellt wird. Irgendwie, ich dachte immer, als Beispiel jetzt, ich dachte immer, Trailrunning, da hat man eine schöne Umgebung und dann bin ich hier gelaufen, man sieht die ganze Zeit nichts. Oder ich dachte immer, Trailrennen sind toll und dann stehe ich irgendwie den ganzen Tag hier im Stau oder so. Also es gibt natürlich auf beiden Seiten verzerrte Darstellungen. Und das ist halt das, was dann Klicks bekommt und weiter verschickt wird. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man sich in dem Moment, wo man sowas sieht, das auch ins Gedächtnis ruft. Und ja, ich finde, wir haben es jetzt eh nicht so negativ bewertet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, wir hauen da viel mehr Frust rein. Aber ja, ich finde, es ist ein spannendes Thema. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was eher noch mehr werden wird in Zukunft als weniger. Und ja, man muss wahrscheinlich für sich, damit man sich nicht aufregt und umsonst Energie verschwendet, versuchen, das Positivste mitzunehmen. Und das ist, dass der Trailsport weiter wächst. Aber natürlich verstehe ich, dass man, wenn man das sieht und selber ewig auf den Startplatz gewartet hat, in der Warteschlange war und immer noch enttäuscht ist, dass man keinen hat, dann einfach nur frustriert ist und sich denkt, nur weil ich nicht diese Stimme habe, nur weil ich nicht irgendeinen Sponsor kenne oder den Rennveranstalter, kriege ich hier keine Startnummer. Das ist doch einfach frech und dabei gehe ich jeden Tag laufen. Das verstehe ich schon auch.
Werbung.
Kimi, ich war ja gerade recht viel unterwegs und weißt du, was ich immer dabei habe?
Laufschuhe?
Ja gut, die auch, aber ich meine mein Blackroll-Kissen, um genau zu sein, das Recovery-Kissen und ich schlafe darauf einfach schon seit über 7 Jahren, also auch schon lange, bevor die hier Podcast-Partner waren. Ich nehme das überall mit hin, weil ich finde, es hat einfach so eine angenehme Form. Ich habe nie irgendwie Nacken- oder Kopfschmerzen nach dem Schlafen. Es passt sich jeder Schlafposition ergonomisch an. Es ist atmungsaktiv, es ist made in Germany und ich kann es eben so klein zusammenrollen, dass ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Außer, wenn ich in die Heimat fahre, also wenn ich zu meiner Familie fahre, das ist doppelter Komfort, denn ich habe die ganze Familie so von den Kissen überzeugt, dass alle Blackroll-Kissen haben und auch wenn ich nach Hause komme, in meinem Gästezimmer schon eins bereit liegt.
Sehr gut, alle sind ausgestattet. Ich schlafe natürlich auch gerne auf dem Kissen, aber gerade jetzt bei vielen Trainingsstunden greife ich immer wieder zur Faszienrolle. Wenn alles ein bisschen unrund ist, sich alles ein bisschen steif anfühlt und ein bisschen zieht, dann ist die Faszienrolle mein Weg, dass sich alles wieder geschmeidiger anfühlt im Training.
Ja, wer kennt's nicht? Wir hatten noch mal ein bisschen Weekly zu dem Thema. Also es hilft auf jeden Fall, um sich fürs nächste Training besser zu erholen. Und wenn ihr unsere Lieblingsprodukte von Blackroll testen oder kaufen wollt, dann schaut doch einfach mal bei www.blackroll.com vorbei.
Und spart 10% mit unserem Code Höhenmeter10, alles groß geschrieben und mit Ö und dann die 10. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Und dann würde ich aber auch sagen, dass man auch trotzdem einfach sagen muss, das ist ein Job wie jeder andere auch und die werden dafür gebucht und man kann denen daraus auch einfach keinen Vorwurf machen. Also das wäre auch verkehrt. Ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen den Blick für beide Seiten haben.
Ja gut, und vielleicht was wir auch noch gar nicht gesagt haben, es gibt ja auch, weißt du, solche und solche Arten, diesen Job umzusetzen. Und ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele InfluencerInnen, die das Laufen auch fühlen und die selber laufen und das dann irgendwie cool umsetzen. Und dann ist es ja wiederum auch eine Chance für den Sport, potenziell Leute neu hinzuzugewinnen aufgrund dieses Contents. Das kann ja auch eine Chance sein. Deswegen haben wir uns, glaube ich, hier beide ganz gut, ich sag mal, zusammengerissen. Ja, aber ich glaube, es ist auch völlig okay und dass man dann hier und da erstmal einen Frust hat und erstmal vielleicht auch wirklich so eine emotionale Reaktion und sich vielleicht sogar persönlich angegriffen fühlt, wenn man denkt, hey, ich investiere und mache und tue und irgendwie wird das viel weniger honoriert in dem Moment als eine Followerschaft. Zahl und ich glaube, deswegen ist es auch völlig okay, wenn man dann auch solche Dinge mal benennt und halt nicht immer nur das Ganze akzeptiert und hinnimmt. So und deswegen glaube ich, haben wir dann eine ganz schöne Balance gefunden gerade.
Ja. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe ja im Dezember zusammen mit einem Sponsor von der Zugspitze ein Gewinnspiel gemacht, wo ich auch 2 Startplätze verlost habe. Mhm. Und da war es so, ich habe halt ganz viele, sowohl in den Kommentaren als auch ganz viele Nachrichten bekommen, wo Leute so ihre persönliche Geschichte zum Zugspitz geschrieben haben oder wieso es so besonders bitter ist, dass sie keinen Startplatz bekommen haben. Und ich habe so vieles so nachempfinden können, dass ich gedacht habe, ich könnte nicht Rennveranstalter sein. Wenn ich jetzt all diese Nachrichten lesen würde, ich würde einfach irgendwie versuchen, mir ein Kontingent irgendwo rauszuschneiden und nochmal freizugeben. Da habe ich gedacht, dafür wäre ich nicht gemacht. Das ist echt, das kann so hart sein.
Ich glaube auch, dass es teilweise dieses Nein zu formulieren und dann wirklich auch kein Auge mehr zudrücken zu können, das ist schon bestimmt nicht immer einfach, das glaube ich auch. Und gerade der Zut, da wurde ja immer auch so ein bisschen, ich meine, diese Diskussion ist jetzt ja schon ein bisschen her, wo das Ganze dann UTMB World Series Rennen wurde und so weiter und so fort. Da war ja nochmal eine ganz andere Diskussion mit diesem Thema familiäres Umfeld und wir kennen uns alle so nach dem Motto und wir sind eine Community. Und ich glaube, in dieses Community-Nest sticht dann halt manchmal so jemand von außen, der halt potenziell erstmal so eine Art Fremder ist und dann vielleicht bevorzugt behandelt wird. Und dann kommt da halt ganz schnell so eine Reaktion aus emotionaler, was auch immer. Und das ist bei mir ganz oft auch so. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch versucht, mir irgendwie die Antworten zu unterteilen und habe mir gestern auch echt Zeit genommen, um dann nicht halt erstmal einen emotionalen Wust abzufeuern. Und mir dann beim Anhören zu denken, eieiei, Kim.
Da hätten wir nochmal differenzierter nachdenken müssen.
Ja, da gäbe es dann ganz viele Pieps in der Aufnahme. Nee, aber ich glaube, es ist auch nachvollziehbar fürs Außen, wenn man da hier und da dann mal ein bisschen Frust schiebt. Ich glaube, das ist auch völlig okay.
Ja, das stimmt. Du hast noch eine zweite Frage für uns.
Ich habe noch eine zweite Frage für uns und diese kommt von der Johanna und sie fragt uns, wie steht ihr grundsätzlich zu Challenges? Ich kann mir vorstellen, dass ihr als Leistungssportlerinnen da einen großen Ehrgeiz entwickelt oder ist eher das Gegenteil der Fall? Schöne Frage, Ida.
Mhm.
Was meinst du?
Ich habe da eine ziemlich simple Antwort. Ich bin da so richtig schwarz oder weiß. Also entweder ich bin all in und super kompetitiv und will das von Anfang bis Ende durchziehen oder es holt mich gar nicht ab und ich kann mich auch nicht dazu motivieren und bin von vornherein überhaupt nicht dabei. Also es gibt nicht so ein schönes Zwischending. Ja, schaue ich erstmal und bin so mit halbem Ehrgeiz dabei. Es geht nur alles oder nichts. Und das, ja, ich glaube nicht, dass es so eine große Stärke von mir ist, aber ich muss ja ehrlich sein. Wie ist es bei dir?
Also ich muss sagen, ich habe es ein bisschen anders beantwortet. Ich bin nämlich, also ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall ehrgeizig bin, aber eben in den Bereichen, oder vielleicht ist es sogar ähnlicher zu deiner Antwort, als ich gerade am Anfang dachte, halt in den Bereichen, wo ich sein will. Mhm. Und ich glaube, es gibt aber wiederum so Dinge, da bin ich es nicht, aber ich glaube einfach nur deswegen, weil ich weiß, ich werde nicht gut sein. Und dann ist vielleicht so eine erste Schutzreaktion, naja, ich bin ja auch eigentlich überhaupt nicht ehrgeizig und es ist mir ja wurscht, was dabei rauskommt. Um einfach so ein bisschen dem Ganzen was vorwegzunehmen, das potenziell ja ein in Klammern oder in Anführungszeichen Scheitern anstehen könnte. Und dann versuche ich immer so ein bisschen diesen Ehrgeiz in mir ein bisschen runterzufahren, weil meine Erwartungshaltung halt dadurch dann eine andere ist. Mhm. Aber ich glaube jetzt schon, dass ich nicht, weißt du, auch bei Spielen oder so, ich bin dann nicht die Erste, die sich dann irgendwie hinstellt und sagt, okay, let's go und wir fighten bis zum Ende. Aber ich glaube, wenn ich merke, es läuft gut und ich habe einen Lauf, dann habe ich auch keine Lust, das wieder wegzugeben. Also ich glaube, ich suche mir meinen Ehrgeiz so aus, wie er mir gefällt. So würde ich es vielleicht ein bisschen beantworten. Aber ich bin jetzt nicht auf Teufel komm raus. Ich muss in allem gut sein und ich muss in allem die Beste sein. Ich glaube, das bin ich auf keinen Fall. Aber ich finde es schon schön, in Dingen gut zu sein. Das glaube ich schon.
Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht meinen Ehrgeiz ausstellen, selbst wenn ich mich dann gegen eine Challenge entscheide oder davon nicht abholen lasse. Aber es ist dann mehr, dass in dem Augenblick dann bei mir so der Blick um das Ganze überwiegt. Ich denke dann, ach, das kostet mir doch jetzt nur Energie und die brauche ich fürs Training. Also bin ich da raus. So bin ich dann eher. Weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, entweder ich bin 100% dabei oder 0%, weil ich denke, nee, das verlangt mir jetzt nur irgendwie zusätzlichen Stress ab oder das fühle ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es so die Sorge vorm Scheitern ist. Es ist echt eher so, wie wichtig ist das jetzt im Verhältnis zu allem anderen? So ein bisschen so nach dem Motto.
Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Also ich kenne diese Gedanken auch. Dieses, dass man so ein bisschen abwägt, dass ein Teil des Kopfes dann auch oft ins Training geht. Und bei mir ist es auch ganz oft so ein bisschen die Sorge vor Verletzung. So ein bisschen. Das merke ich schon auch, dass ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es das jetzt wert ist, potenziell. Und das kann aber auch sehr schade sein, weil man dann ganz oft so ein Brett im Kopf hat. Das kann auch ab und zu Dinge ein bisschen schwieriger machen. aber ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein gesunder Ehrgeiz ist schon da, aber jetzt nicht bitteren Ende, so würde ich vielleicht sagen. Ja.
Ja, das ist ja auch vernünftig. Bist du sonst eher so der Typ, der Kartenspiele, Brettspiele, der das voll gern macht, oder bist du eher der Typ, den man so tausendmal überreden muss, damit du dabei bist?
Ich hasse es, Ida. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so.
Ich hatte gehofft, du hast eine andere Antwort. Aber ich finde echt.
Oh, ich hasse es so.
Meine Geschwister zum Beispiel, die lieben Spiele. Also sowohl Brettspiele, als auch, dass wir als Familie Kartenspiele spielen. Und das ist wirklich, egal an welche Urlaub ich mich zurückerinnere, egal wie alt ich war, diese Diskussion, dass ich abends behauptet habe, ich sei zu müde, ich will jetzt nicht mehr Karten spielen.
Ja.
Und alle waren so, aber wenn du nicht mitspielst, können wir nicht spielen.
Ja.
Und ich war dann so in so einem Zwiespalt, okay, ich will jetzt auch nicht, dass alle sauer sind, aber ich habe echt gar keinen Bock. So. Ganz schlimm. Wieso ist das so?
Und du kannst dir dann vorstellen, wie ich mit was für einem Gesicht ich dann am Tisch saß oder sitze, wenn solche Situationen aufkommen. Also ich muss sagen, Kartenspielen finde ich noch okay, so Uno oder sowas, das mag ich schon ab und zu ganz gerne. Wo es bei mir aufhört, ist so Brettspiele, die stundenlang gehen, da könnte ich ja ausflippen, sowas wie Risiko oder, wobei Risiko finde ich noch ganz witzig, aber auch Monopoly, ich habe das bis heute nicht verstanden, was für Taktiken da man hat und sowas, wo man Pantomime machen muss oder
doch, das
so.
Mag ich. Das
nee,
mag
das
ich.
Mag ich gar nicht. Also doch. Da kannst du mich ja mitjagen.
Doch, das mag
da
ich.
Da könnte ich ausflippen.
Ich glaube, Activity, also so Pantomime nee. Oder Begriffe erraten, indem man sich im Zweierteam irgendwie so Stichworte zuwirft, das liebe ich.
Oh, ganz unangenehm.
Aber ja, Kartenspiele, boah, ich weiß auch, dass dann immer so jüngere Geschwister von mir schon richtig früh dann irgendein Spiel wie Doppelkopf oder so beigebracht bekommen haben, weil auf mich einfach gar kein Verlass war. Und es ist so, ich weiß nicht, ich habe damit gefühlt dann irgendwie allen den Abend verdorben, weil man dafür konkret 4 Personen sein muss und ich gesagt habe, ich bin nicht dabei und die anderen waren zu jung. Boah, das ist schon auch immer dieses Abwägen, okay, springe ich da jetzt mal über meinen Schatten oder muss ich jetzt echt schlafen gehen, weil ich morgen früh laufen gehen will? Also, das
ja.
So Spiele im Urlaub, Spiele in der Familie, das kann schon schwierig sein, weil man da, also da kann ich sagen, bin ich echt schwierig.
Ja, das kann ich verstehen. Nee, also das Einzige, was ich noch irgendwie tabu zum Beispiel, das finde ich auch ganz witzig, wenn es wirklich nur erklären ist, das mag
ja.
ich.
Ja,
aber
genau.
Sobald dieses Schauspielern reinkommt, ist bei mir sowas von, also da wird mein Gesicht binnen Sekunden zur Faust, wenn ich das mitbekomme. Das ist wirklich so, ne, also da kriegst du mich auch nicht aus diesem Stuhl mehr raus, da bin ich dann grantig. Also da habe ich wirklich keinen Bock.
Aber es macht Spaß, wenn du jemanden, also deinen Mitspieler zum Beispiel gut kennst, wenn du mit Geschwistern spielst, wo
ja,
du weißt, okay, die können mich gut lesen, wir haben Insider, so, da macht das ja dann schon Spaß, weil man halt unheimlich schnell Sachen errät, wo alle anderen daneben sitzen und sagen, was, wie seid ihr jetzt darauf gekommen? Dann kann
das
ja schon Spaß machen, aber.
Wir haben da letztens bei mir in der Familie so ein Spiel gespielt, wo man auch irgendwie pantomimisch Sachen zeigen musste. Boah, und ich fühle mich da immer so cringe. Wenn man dann so zum Beispiel, das war so ein Boxkampf, musste man, glaube ich, nachmachen. Gott, und ich weiß nicht, ich stand total, habe dann so versucht zu boxen, bin im Boden versunken. Also es war wirklich so, nee.
Nee, also das Problem habe ich nicht. In meiner Familie ist mir nichts peinlich. Und ich glaube, niemandem untereinander ist irgendwas peinlich. Also ich glaube, nee, da wüsste ich jetzt nicht, was ich irgendwie imitieren oder nachstellen müsste, wo ich sagen würde, nee, das kann ich nicht, da schäme ich mich. Aber das ist schon anders, wenn dann Freunde dabei sind oder so. Das ist natürlich was ganz anderes.
Ja, also da ist auf jeden Fall, nee, also da fühle ich mich immer sofort so cringe. Okay, ich möchte jetzt gehen. Also so Spielabend bin ich raus.
Ja, schwierig, naja. Kann man da sein als ehrgeiziger Charakter oder jemand, der seine Energie für was anderes aufsparen will.
Ja.
Aber so sind wir halt mit unseren Macken.
So ist es. Andere Challenges, aber.
Ja, Kimi, du hast jetzt die Challenge packen und Flug einchecken und ab nach Amerika und uns auf dem Laufenden halten. Vor allem das Mikro nicht vergessen. Ich sag's nochmal, wie du hörst.
Ja, nee, ja. Das mache ich. Letztes Jahr am Tag vor Amerika hast du mir beim Einchecken geholfen.
Stimmt.
Weißt du noch?
Ja. Ja. Da waren wir bei den BMW Open in München.
Richtig. Ja, ich hoffe, das kriege ich dieses Jahr alleine hin.
Wenn nicht, kannst du mich jederzeit anrufen. Nach München wäre es jetzt schon recht weit, aber ich bin sonst für dich
da. Dann FaceTime ich. Ja. Du weißt, was los ist, wenn morgen dein Handy klingelt.
Genau.
Ja, sehr gut. Sehr schön, Ida. Dann, ich halte euch auf dem Laufenden und ja, das Mikrofon ist quasi schon eingepackt.
Sehr gut. Ich freue mich auf nächste Woche und auf alles, was du dann berichtest. Bis dahin.
Ich auch. Tschüss.
Das war
Höhenmeter pro Kilometer.